Ich möchte heute über eine Predigt vom Kreuz predigen. Also über die Predigt, die jemand am Kreuz hängend gepredigt hat. Und das war kein gelehrter Prediger, das war auch kein würdiger Prediger, das war eigentlich einer, wie du und ich, der das Kreuz verdient hatte. Und er hing dort am Kreuz. Er hing am Kreuz und hat der Welt ein paar letzte Worte hinterlassen, ohne dass er es geplant hatte, sie der Welt zu hinterlassen. Aber Lukas fand sie so wichtig, dass er sie in sein Evangelium hineingenommen hat. Und Gott hat es inspiriert. Ich möchte noch einmal die Kreuzigung lesen, Daniel schon gelesen hat von Lukas Kapitel 23, Vers 33 bis 43. Jesus ist mehrfach von den Großen der Welt, die damals das Sagen hatten und über Tod und Leben der Menschen bestimmen konnten, als jemand bestätigt worden, der nichts getan hat, was eines Todes würdig ist. Und dem Pilatus war es so zuwider, diesen unschuldigen Gerechten ans Kreuz zu lassen, dass er sich sogar fallen allen anderen die Hände wusch, um zu sagen, ich möchte mit dem Blut dieses unschuldig Gekreuzigten nichts zu tun haben. Und nun berichtet Lukas Folgendes. Als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden? So rette dich selbst. Es stand auch eine Inschrift über ihm geschrieben, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? So rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht? Da du doch in dem gleichen Gericht bist und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist die Kreuzigungsgeschichte, womit Jesus auch einer gekreuzigt wurde, der in die Geschichte als der Schächer eingegangen ist. Schächer, ein altes Wort für Übeltäter. Schlachter 2000 übersetzt es auch nicht mehr wie Luther als Schächer, sondern als Übeltäter. Jesus, der mitunter die Übeltäter gerechnet wurde. Und nun ist Lukas da, ein Arzt und ein Historiker, und er sammelt die Tatsachen zusammen, er forscht hier und dort, er fragt sich, er hat sehr viel von Paulus gelernt an Theologie, an Überlieferung, an Evangelium. Lukas kannte das Evangelium sehr gut, das Evangelium von Gott. Und nun hat er auch viele Einzelheiten von den Augenzeugen gehört, die dort dabei gewesen sind. Und nun stellt Lukas, so wie auch die anderen Evangelienschreiber, seine Geschichte zusammen. Nun, er schreibt nicht alles. Er hat eine Absicht mit dem, was er schreiben, was er darlegen möchte, und er wählt aus. Und es fällt auf, wenn wir diesen Text beobachten, dass niemand in diesem ganzen Kreuzigungsgeschehen so viel reden darf, wie dieser eine Übeltäter am Kreuz. Niemandes Worte hält er für so wichtig, sie in seinem Evangelium wiederzugeben, wie die von diesem Schächer. Und was noch auffällt, ist, dass Jesus auf all die Anschuldigungen und auf all die Herausforderungen der verschiedensten Menschengruppen, die an Jesus ergingen, überhaupt nicht eingeht. Nur auf diese eine Bitte des Übeltäters, der mit ihm gekreuzigt wurde: Gedenke an mich. Das ist das Einzige, worauf Jesus eingeht in diesem gesamten Kreuzigungsgeschehen. Er hat noch mehr Worte, wo er von sich aus sagt: Vater, vergib ihnen. Oder er sorgt am Kreuz für seine Mutter und bittet seinen Jünger, sie zu sich zu nehmen. Aber bei diesem Schächer, da ging er direkt auf seine Bitte ein. Und was wir hier auch sehr auffällig finden, ist, dass in diesem ganzen Kreuzigungsgeschehen, in diesem ganzen Ungerechtigkeit, die dort geschehen ist, das Paradies mittendrin ist. Und wir müssen mit Recht sagen, dass hier nicht das Paradies trotz des Kreuzes erwähnt ist, obwohl Jesus starb und obwohl es so viel Ungerechtigkeit gibt, gibt es die Hoffnung auf ein Paradies, sondern wegen des Kreuzes gibt es für uns den Zugang zum Paradies. Genau hier in dieser Geschichte kann überhaupt erst das Paradies beginnen. Genau hier am Kreuz wird die Tür zum Paradies aufgemacht. Deswegen muss hier am Kreuz das Paradies erwähnt werden. So unterschiedlich sich das auch anfühlen mag und so widersprüchlich das vielleicht vordergründig zu scheinen mag. Das Kreuz entscheidet über alles. Das ist etwas, was Lukas in seinem Bericht sehr deutlich macht. Und wir wollen hier Einzelheiten genauer anschauen. Nun, ich hatte schon gesagt, warum Lukas oder wie, dass wir beachten müssen, wie Lukas so seine Berichte zusammenstellt. Und wenn wir jetzt herausgefunden haben, dass Lukas gerade besonders diesem einen Übeltäter so viel Freiraum einräumt, dass er einen Großteil seiner Rede wiedergibt und vieles andere, was dort geschehen ist, gar nicht erwähnt, dann ist das eine sehr wichtige Sache, die Lukas wichtig ist, uns mitzuteilen. Und wenn dann auch noch Jesus darauf eingeht und Lukas uns da schreibt, obwohl Jesus auf den ganzen Spott der Menschen und auch viel der anderen Dinge, die geschehen sind, gar nicht eingegangen ist, oder zumindest es wird uns nicht berichtet, so müssen wir das hier beachten. Wir wollen uns diese Worte des Schächers im Folgenden nochmal genauer anschauen. Wir können uns fragen, was sah Lukas dort am Kreuz, an diesem gesamten Kreuzesgeschehen? Was sah Lukas dort? Es war ja nicht so, dass er uns einfach nur mal Informationen geben wollte, wie es dort so zugegangen ist. Das wäre viel zu wenig. Lukas sah dort etwas, was wir heute auch sehen wollen. Andreas Schäfer sagt, in dieser Schächer-Szene geht ein ganz weiter Horizont vor uns auf. Und ich würde fast sogar sagen, es ist ein Umriss vom ganzen Evangelium. Es ist so, als wollte Lukas uns darauf aufmerksam machen und sagen, dort am Kreuz ist das Evangelium in seiner Gänze geschehen. Und der Schächer mit dem, was Jesus ihm sagte, sie ballen den Kern des Evangeliums zusammen. Und was immer an verschiedensten Lehren im Evangelium hier und dort hinzukommt oder ergänzt, verdeutlicht wird, das ist der Kern. Und nicht nur der Kern, sondern was Lukas hier ganz besonders zeigt, ist, dass sich die ganze Geschichte des Evangeliums am Kreuz scheidet. Über allem, was immer das Evangelium sagt, steht das Kreuz, das Wort vom Kreuz. Und ein Ausleger sagt, so ist diese Szene eine Vorwegnahme aller Reich-Gottes-Geschichten auf Erden. Oder Ludwig Hofacker schreibt, die zwei Mörder sind die Repräsentanten des ganzen Menschengeschlechts. Das ist in kurzen Worten die Geschichte der Menschheit. Und so ist es. Hier am Kreuz, die zwei Verbrecher rechts und links neben Jesus, sie repräsentieren die Menschheit. Der eine verwirft Jesus und spottet und sagt, wenn du der Christus bist, wahrscheinlich hat er nicht ganz erfasst, was er mit Christus sagt, dann rette dich selbst und uns auch. Und der andere, der sieht in diesem Jesus den Messias Israels. Die Rettung. Das Kreuz entscheidet über alles. Unsere Haltung zu diesem Kreuz entscheidet über dein jetziges und über dein ewiges, zukünftiges Leben. Nun, die Theologie, die Paulus hier hinter sieht, nun, wir wissen, Lukas ist sehr viel mit Paulus unterwegs gewesen. Er hat Paulus viel predigen hören. Die ganze Theologie des Römerbriefes von Paulus hat Lukas genauso gewusst. Und hier in dieser Kreuzesszene hat er die ganze Theologie des Römerbriefes oder auch die aller anderen Briefe des Paulus, das, was er gelernt hat, zusammengenommen und auf das Wesentliche konzentriert. Und die Scheidemarke ins Kreuz gesetzt. Das Kreuz scheidet die Menschen, das Kreuz entscheidet über deinen Weg, das Kreuz steht über allem. Keiner kommt ins Paradies am Kreuz vorbei. Jesus selbst sagte ja auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Schächer ist, wie jemand das ausdrückt, so eine Art Vorauschrist, ehe sich Ostern ereignete, ehe die Auferstehung war. Denn Paulus sagt ja, wir wissen, dass wir erst durch die Auferstehung von Jesus Christus vollständig die Errettung haben. Wenn Jesus nur für uns gestorben, aber nicht wieder auferstanden wäre, so hätten auch wir nicht ewig leben können. Die Auferstehung von Jesus, sie gibt uns das Leben. Aber hier sagt Jesus diesem Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Obwohl Jesus erst in 2 Tagen auferstehen würde. Oder wie die Juden rechneten, in 3 Tagen. Und dennoch, er war so etwas wie ein Vorauschrist, ehe sich Ostern ereignete und Jesus auch verstand. Ich möchte diese Theologie von Golgatha an 3 Worten beschreiben, an 3 Worte, die wir hier von diesem, jetzt in den Versen 40 bis 43 im Besonderen anschauen wollen. Das erste ist der Prozess. Das zweite ist die Person. Und das dritte, das Paradies. Schaut mal, was dieser Schächer hier am Kreuz sagt. Vers 39 sagt uns, dass einer der Übeltäter auch lästerte und sagte, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Und mit diesem lästernden Wort schließt Lukas eine ganze Reihe von Lästerungen ab, wo überall das Retten eine Rolle spielt. Wir können kurz zurückgehen und sagen, schaut mal da, das Volk stand da und schaute zu und die Obersten spotteten und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Und dort, wo die Kriegsknechte ihn als König der Juden verspotten und sagen, so rette dich selbst. Und auch der Mitgehängte sagt, wenn du der Christus bist, rette dich selbst und uns. Retten. Lukas spricht die ganze Zeit vom Retten. Und Jesus rettete sich selbst nicht. Aber er rettete einen Mitgekreuzigten. Er rettete sich selbst nicht, um andere zu retten. Und nun schließt er diesen Ruf der Menschen nach Rettung verschiedenster Art ab und lässt jetzt den sogenannten Schächer vom Kreuz reden. Und wie es schon gesagt ist, dass den meisten Platz, den Lukas für jemanden einräumt, der am Stück redet. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch im gleichen Gericht bist? Das ist das erste von den zentralen Punkten des Evangeliums, Gericht. Du bist im Gericht. Das ist das, was der eine Verbrecher dem anderen zuruft, über Jesus hinweg, der zwischen ihnen hing, und sagt, fürchtest du dich nicht vor Gott? Wir sind im Gericht. Wir sind gerichtet. Gott macht uns den Prozess. Und wie er erkennt, sagt er, wir zu Recht. Wir empfangen, was wir verdient haben. Sie waren Verbrecher, sie wurden entsprechend ihrer Verbrechen gestraft. Und er sagt, wir sind alle im gleichen Gericht. Und dann sagt der Verbrecher das, worauf Daniel heute schon aufmerksam gemacht hat und worauf Lukas in seinem Bericht in besonderer Weise immer wieder aufmerksam gemacht hat. Und sogar schreibt, dass Pilatus ein drittes Mal sagt, ich finde keine Schuld an ihm, die des Todes würdig wäre. Und jetzt bestätigt es auch dieser Mitgekreuzigte, dieser hier, der ist unschuldig. Wir sind alle im gleichen Gericht, wir sind alle im Prozess, du, ich und dieser Unschuldige. Wir zu Recht. Aber der da, dieser Jesus in der Mitte, er hat nichts Unrechtes getan und ist im gleichen Gericht, im gleichen Prozess. Auch ihm wird der Prozess gemacht. Auch er wird gerichtet. Die Juden kannten ein stellvertretendes Opfer. Gott hat von Anfang an, als er die Opfergaben gab und die ganzen Regeln aufstellte, was Israel zu opfern hatte, aber auch schon Opfern von Anfang an seit Adam und Eva, gibt es die Verheißung Gottes, es wird ein Erretter kommen, um die Menschen zu retten, die in Sünde gefallen sind. Und bis dahin muss ein stellvertretendes Opfer gegeben werden. Das heißt, wenn ein Jude, ein Israelit gesündigt hatte, dann hätte er für seine Sünde sterben müssen. Um aber nicht selber für seine Sünde sterben zu müssen, nahm er ein Lamm von seiner Herde oder eben, wenn er nicht reich genug war, auch etwas anderes. Es musste aber aus einer bestimmten verschiedenen Tieren sein. Er nahm es und opferte dieses Tier anstelle seines eigenen Lebens. Und das war immer nur eine Vorausschau auf das, was noch kommen sollte, wenn Gottes Lamm kommen wird, der Christus. Und nun sieht hier der Schächer jemanden in der Mitte hängen. Ein Mensch, der keine Sünde getan hat. Einer, von dem alle behaupten, wenn er der Messias sein soll, dann müsse er es doch beweisen, indem er seine Macht ausspielt und sich selber rettet. Und er sieht diesen Mitgekreuzigten, sieht, dass sie alle im gleichen Gericht sind. Und er erkennt in diesem Jesus das Lamm Gottes. Er erkennt in ihm den Messias. Und er glaubt es. Ich weiß nicht, woher er das plötzlich erkannt hat. Es gab keine belehrenden Predigten an diesem Kreuz. Aber dennoch, er erkannte in diesem Jesus den Messias, derjenige, der für ihn starb, stellvertretend. Er wusste um seine Sünde und er wusste um die Gerechtigkeit dieses anderen. Das ist der zweite Punkt von dieser Theologie. Während wir alle im Prozess sind, ist dort eine Person, die entscheidend in diesem ganzen Prozess ist. Entscheidend für uns. Wir sind gerechterweise hier, sagt er, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und was ist seine Konsequenz daraus? Jetzt, wo er erkennt und weiß, das ist der Messias, das ist derjenige, der über mich urteilt. Das ist derjenige, der die Macht hat zu sagen, du kommst ins Verderben, in die Hölle, oder du kommst ins Paradies. Und er wendet sich zu Jesus und sprach, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Jesus wurde hier am Kreuz schon mit so vielen Titeln überhäuft, nicht aus Ehrfurcht und Hochachtung von den Menschen drumherum. Aber Lukas stellt all die Dinge, die man von ihm gesagt hat, hier hinein, was die Leute sagten. Er wird als der Unschuldige beschrieben. Er wird als der Christus mehrmals beschrieben in diesem kurzen Abschnitt. Als der Auserwählte Gottes, als König der Juden, als Retter von den anderen, als Herr und nun auch als einer, der gedenkt. Lass uns mal kurz überlegen, was heißt das? Gedenk an mich. Wir sind schnell dabei, im Gedenk an mich eine Erinnerung zu sehen, so ein Vergiss mein nicht. Denk zwischendurch mal an mich und vergiss mich nicht. Aber im Alten Testament wird dieses Gedenken Gottes sehr oft erwähnt. Und es fällt auf, dass wenn Gott gedenkt, er beginnt zu handeln. Gott gedenkt nie in einer Art und Weise, dass er sich an etwas erinnert, was er vorher gerade vergessen hat. Denn Gott weiß zu jeder Zeit immer alles. Es ist nicht eine Erinnerungsnotiz. Aber wenn Gott gedenkt, handelt er. Denk beispielsweise an die Sintflut. Als Noah in der Arche war und dieses große Unwetter dort kam und die ganze Welt vernichtete. Da wird in 1. Mose 6, 7 beschrieben von all den schlimmen Ereignissen und irgendwann kommt dieser Punkt und Gott gedachte an Noah. Und dann geht der Bericht von Mose weiter, dass die Erde, dass das Wasser sinkt, die Erde trocken wird, diese Geschichte mit der Taube und Noah kann mit den Tieren raus aus der Arche. Oder eine andere Sache ist, Israel ist ein Volk geworden, in der ägyptischen Sklaverei geraten und sie schreien hunderte Jahre zu Gott, er möge sie retten. Und irgendwann gibt es diesen Bericht und Gott gedachte an Israel. Und was kommt als nächstes? Er beruft Mose und die ganze Rettungsaktion beginnt. Wenn Gott gedenkt, handelt er. Gott gedenkt nicht als Erinnerung. Wenn Gott gedenkt, handelt er. Und so ist auch die Bitte der Psalmisten in den verschiedenen Psalmen immer wieder, Gott, gedenke an mich. Und dieses Gedenken mit der Verbindung, dass hier über Leben und Tod entschieden wird, kann nur heißen, dass dieser Schächer am Kreuz in Jesus Christus Gott sah. Er wusste, dieser, der dort unschuldig hängt, der in dem gleichen Prozess ist wie wir, aber unschuldig, das ist unser Messiaskönig. Was er auch glaubte, interessanterweise, dass er wieder auferstehen wird. Selbst die Jünger, denen Jesus das sagt, Die haben es nicht gesehen. Sie waren verblendet. Gott hat sie gehalten. Sie verstanden nicht, dass Jesus wieder auferstehen wird. Aber dieser Schächer hier sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Der stirbt am Kreuz und der Schächer sieht in ihm, das ist unser König. Er wird auch verstehen und er wird wiederkommen in seiner Königsherrschaft. Und er hat die Macht, über mein Leben zu bestimmen. Und er bittet ihn, gedenke an mich. Was passiert, wenn ein Mensch Christus darum bittet, an ihn zu gedenken, sich seiner anzunehmen, sich über ihn zu erbarmen? Ein Jesus konnte all diese unschuldigen Verspottungen am Kreuz schweigend erdulden. All diese Rufe nach Rettung der Menschen, die aus dem Mund dieser Menschen als Spott kamen, hat er ganz schweigend hingenommen. Aber als dieser eine Verlorene, der glaubte, von der Rettung sprach und sagte: Herr, gedenke an mich, dann begann Jesus zu reden. Dann schwieg er nicht mehr. Und er sagt ihm Worte, die theologisch unmöglich sind: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus war noch gar nicht auferstanden. Er hatte wohl sein Werk auf der Erde vollbracht, aber die Auferstehung stand noch bevor. Aber sie war so sicher, dass Jesus, der Gott ist, auch einmal außerhalb unseres theologischen Verständnisses reden kann und sagt zu diesem Schächer: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er war wahrscheinlich der erste Christ, der gerettet wurde in dieser Art. Noch vor seiner Auferstehung. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies, das ist das dritte Schlagwort von dieser Theologie am Kreuz, die hier geschehen ist, die Lukas uns so konzentriert zeigt. Das Paradies. Am Kreuz entscheidet sich alles. Das Kreuz steht über allem. An Jesus Christus scheiden sich die Welten. An dieser Person kommt keiner vorbei. Und diese Person am Kreuz ist das einzige Mittel, die einzige Tür zum Paradies. Denn wir alle sind in diesem Prozess. Und Jesus sagte lange bevor: Ich bin die Tür. Und hier war er die Tür zum Paradies für diesen, der erkannte, dass er gerechterweise sterben muss. Aber die ewige Verdammnis wollte er nicht haben, obwohl er sie genauso verdient hat. Und er bittet Jesus, der dort vor seinen Augen stellvertretend für ihn starb: Gedenke an mich. Nun, für wen mag diese Botschaft von Interesse sein? Für wen mag sie wichtig sein? Nun, wir sagen vielleicht für jemanden, der gerade ein paar Minuten vor dem Tod steht und ins Jenseits hinübergeht. Und er macht sich Gedanken, was wird sein? Hier habe ich jetzt alles gelebt, alles verloren oder auch, aber jetzt, was kommt jetzt? Nun, für so einen mag die Botschaft wichtig sein. Noch einmal der Ruf und sagen: Das ganze Jenseits, dein ganzes ewiges Leben entscheidet sich am Kreuz an dieser Person, Jesus Christus. Aber sie ist auch wichtig für denjenigen, der sich mehr Gedanken macht als um die Kleinigkeiten, um das Unwichtige hier im Leben. So um die Nebensachen, mit denen wir zu tun haben, sowas wie Arbeit und Überleben und den nächsten Tag irgendwie rumkriegen oder die Kinder großziehen, unsere was auch immer. All die Nebensächlichkeiten dieses Lebens im Vergleich zu jener Ewigkeit. Auch für denjenigen ist diese Botschaft heute von Interesse, der sich überlegt, was passiert mit mir im großen Ganzen des Universums und wo ist mein Ende? Und ich möchte heute zurufen, das ganze Evangelium, deine ganze Zukunft entscheidet sich an diesem Kreuz, an dieser Person Jesus Christus. Er ist die Tür zum Paradies. Er ist derjenige, der tatsächlich errettet. Jeder, der zu ihm kommt und ihn bittet, an ihn zu gedenken. Amen. Lasst uns zum Schluss aufstehen und beten. Himmlischer Vater, je mehr ich darüber nachdenke, was dort am Kreuz geschehen ist, umso großartiger wird es. Ja, wir sind alle im Prozess, wir sind alle im Gericht und wir werden, ja, unser Urteil, das du uns sprichst, wird dort am Kreuz und in unserer Stellung zu Jesus Christus, wie wir zu ihm stehen, zu deinem Sohn, entschieden werden. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die von deinem Sohn nichts halten, die spöttisch reden, er möge sie retten oder ihn gar nicht beachten. Und zu ihnen sagst du gar nichts. Aber es gibt auch diejenigen, und ich danke dir, dass wir doch eine ganze Gruppe sein können von solchen, die gesagt haben, rette mich, wir brauchen diese Errettung von dir. Und dann schweigst du nicht. Ich bitte dich, dass du die Augen öffnest, dass du es uns gibst, dass wir es fassen können. Jeder Einzelne, auch der, der dir gegenüber gleichgültig steht, dass er erkennt, nur du kannst Errettung geben. Und dass derjenige Buße tut. Ja, darum will ich dich bitten, unser himmlischer Vater. Aber ich will dir auch umso mehr dafür danken, dass wir diese Errettung haben, dieses Tor ins Paradies, diesen Weg, das Leben, alles in diesem einen Namen, Jesus, dein Sohn. Amen.